In meinen Augen muss ein Produkt halt so konzipiert sein, dass es keinen Schaden anrichten kann später. Das ist so das Hauptkriterium. Wir haben einfach eine Tatsache, die wir festhalten müssen. Wenn wir wissen, dass unsere Produkte in der Natur landen, in der Umwelt landen, was bei Textilien leider immer noch zu einem Großteil der Fall ist, dann muss doch die Branche sicherstellen, dass diese Produkte umweltsicher sind, also dass sie keinen Schaden anrichten können.
Moin und herzlich willkommen zu Fair Fashion Talk, deinem Podcast über faire und nachhaltige Mode. Ich bin Sabine Paulsen, deine Gastgeberin, und ich freue mich sehr, dass du bei diesem Podcast gelandet bist. Seit 2021 interviewe ich regelmäßig interessante Persönlichkeiten oder Organisationen aus dem Bereich Fair Fashion bzw. nachhaltige Mode. Es macht mir unheimlich viel Spaß, mein Wissen und meine Erfahrungen über mein Herzensthema mit dir zu teilen. Und vielleicht kann ich auch dich dadurch motivieren und dafür begeistern, diese wichtigen Themen in deinem Alltag mit einzubinden und zu berücksichtigen. Steffen Otten hat sich vorgenommen, mit Runnerix die erste Cradle-to-Cradle-zertifizierte Sportmarke der Welt zu werden. Mit nachhaltiger Laufbekleidung für umweltbewusste SportlerInnen sind sie damit auf dem besten Weg. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip ist ein ganzheitlicher Ansatz für ein kreislauffähiges Produkt, über das uns Steffen in dieser Folge noch mehr erzählen wird. Das lineare Wirtschaftsmodell hat ausgedient. Das Mindset der Unternehmen muss sich diesbezüglich ändern. Es muss umgedacht werden. Bleib doch einfach dran, dann erfährst du noch mehr über die Vision und Ideen von Steffen und welche Pläne er mit Runnerix hat.
Hallo Steffen, herzlich willkommen zu meinem Podcast Fair Fashion Talk. Schön, dass du da bist.
Hi Sabine, ganz vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, super gerne. Und das ist ja auch wirklich ein spannendes Thema. Aber du erzählst jetzt erstmal, wer du bist und was du alles so machst.
Ja, ich bin der Steffen, ich bin 36 Jahre alt, sitze hier in Hamburg und ich habe vor circa 2,5 Jahren die Firma Runnerix gegründet. Wir sind ein Sportlabel und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir das erste Cradle-to-Cradle-Sportlabel der Welt werden wollen.
Habt ihr auch, glaube ich, schon geschafft, oder?
So halbwegs, würde ich sagen. Okay. Also die Mission, die ist erst so ein bisschen erwachsener geworden im Laufe des Prozesses. Und so haben wir auch Produkte, die noch nicht Cradle-to-Cradle zertifiziert sind. Aber all unsere Produkte und Materialien sind im Grunde orientiert am Leitstern Cradle-to-Cradle. Cradle-to-Cradle ist ja eine Umweltzertifizierung und eine, ich würde mal sagen, ein Kreislaufkonzept für Materialien und Produkte. Und so dessen würden wir sagen, es ist unser absoluter Leitstern, als dass wir dogmatisch sagen, wir machen nur zertifizierte Produkte, was für kleine Firmen tatsächlich eher schwierig ist.
Zu Cradle-to-Cradle kommen wir gleich nochmal. Das ist ja auch echt ein super komplexes Thema. Deswegen würde mich jetzt auch einfach interessieren, erstmal, warum hast du gegründet? Kommst du irgendwie aus der Textilbranche auch? Und warum tatsächlich gleich Cradle-to-Cradle? Weil das ist für mich wirklich momentan so das wirklich sehr umfangreiche Programm oder System, um halt ein kreislauffähiges Produkt zu produzieren.
Ja, tatsächlich würde ich mal beides verneinen. Also ich komme weder aus der Textilbranche, noch habe ich mich vorher mit Sportkleidung beschäftigt und auch nicht mit Cradle-to-Cradle-Entwicklung. Wahrscheinlich, wenn ich aus der Ecke kommen würde, hätte ich Runnerix auch nicht gegründet, denn im Nachhinein ist mir erst aufgefallen, wie komplex beide Steckenpferde also sind, sowohl Fashion als auch oder Bekleidung als auch Sport und Cradle-to-Cradle. Wahrscheinlich ist das tatsächlich so, dass diese Blauäugigkeit dann am Ende auch der Grund war, warum ich da weiter gekämpft habe und wir jetzt hier sitzen und darüber sprechen.
Ja, vielleicht manchmal ganz gut, weil ich glaube, sonst steht man sich selber dann im Wege und überlegt ja immer, oh, kann ich das wirklich, macht das Sinn und das. Und wenn man nicht, glaube, einfach so startet und macht, dann dann hat man auch die Motivation, jeden nächsten Stolperstein wahrscheinlich dann auch irgendwie zu überwältigen, ne?
Ja, genau. Und ich werde auch oft gefragt, ja, und willst du das wieder machen? Und da muss man dann auch sagen, Fashion oder Bekleidung insgesamt ist einfach, um da irgendwie Fuß zu fassen mit einer Marke und auch um so ein System aufzubauen. Das ist so komplex und auch im Handel, also im Online-Handel ist Fashion eigentlich das Undankbarste, was du dir aussuchen kannst, weil du einfach hohe Retourenquoten hast, du hast verschiedene Größen. Größen sind in der Bekleidung einfach ein Riesenthema, weil jeder Mensch unterschiedlich gebaut ist. Und das und beim Sport sind dann nochmal die Personen und die Vorlieben der Menschen sehr unterschiedlich, sodass es sehr ein sehr undankbares Produkt eigentlich ist. Und von daher, wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht mich ins Fashion-Abenteuer geschmissen.
Okay, aber du hast es jetzt Gott sei Dank getan. Und ich würde mal sagen, gute Produkte halt auch schon auf den Markt gebracht. Aber jetzt erzähl doch einfach mal, wie das dazu gekommen ist, dass du dir das überlegt hast. Oder was hast du vorher gemacht?
Ja.
Dich da jetzt in eine ganz andere Richtung umorientiert.
Ja, gerne. Also ich bin Betriebswirt, komme eigentlich eher so aus der Marketing-Vertriebswelt und auch aus der Organisationsentwicklung, also quasi Großorganisationen. Da habe ich nach dem Studium damals bei einer großen Unternehmensberatung angefangen, habe Konzerne unterstützt bei verschiedensten Projekten. Dann bin ich zu einer kleineren Beratung gegangen in Berlin, die Firma Different, eine der wahrscheinlich coolsten Beratungen, die es so gibt im Bereich Marketing und Vertrieb. Ganz tolle Menschen und habe ich super viel gelernt und habe aber dann im Zuge dessen gemerkt, dass ich irgendwie was Eigenes machen will. Dann habe ich mit einem Freund eine kleine Agentur gegründet in Hamburg, wo wir kleinere Firmen supportet haben, online erfolgreicher zu verkaufen, auf verschiedenen Marktplätzen, viel mit dem Thema E-Commerce beschäftigt. Und dann kam bei mir im Zuge dessen so ein bisschen das Fragezeichen auf, was mache ich hier, was unterstütze ich hier eigentlich für Produkte, dass die massenhaft in den Markt gebracht werden. Und zum anderen ist bei mir das Thema, dass ich halt ein Läufer bin, also ein Hobbyläufer, nicht mit athletischen Ambitionen. Und ich habe beim Laufen damals gemerkt, dass ich nur im Plastik stecke. Und das war ein Thema, was mich irgendwie sehr beschäftigt hat. Dann habe ich mich natürlich auch in meinem Medienkonsum entsprechend so ein bisschen auf das Thema gestürzt, habe recherchiert und dann habe ich ein Video gefunden vom Weltwirtschaftsforum Davos. Das war ein Video zum Thema Mikroplastik in den Weltmeeren und dass es mittlerweile zu einer globalen Umweltkatastrophe angewachsen ist. Und dass halt auch die Mode und gerade synthetische Mode, was Sportkleidung zu 100% ist, einfach einer der großen Quellen ist. Ja, und diese Puzzlestücke, die sind mir dann im Kopf immer weiter zusammengerückt und dann habe ich quasi nach Alternativen gesucht, nichts gefunden und dann hat sich das für mich gut angefühlt, dass ich ein eigenes Projekt starte und so ist Runamix dann entstanden.
Okay, und dann hast du nicht irgendwie überlegt, okay, ich fange mal ganz klein an, eher vielleicht nur mit recyceltem Polyester, was ja vielleicht auch schon ein Fortschritt wäre. Du hast gleich die obere Fahnenstange sozusagen angegriffen.
Ja, genau. Also was ich zu Anfang an gleich verstanden habe, ist, dass wenn ich mit normalen synthetischen Fasern aus Polymaterialien, also aus Polymeren wie Polyester oder Polyamid arbeite, habe ich das Mikroplastikproblem. Das heißt, recyceltes PET ist schon mal von vornherein irgendwie gar keine Option gewesen. Ich musste also mit Naturfasern arbeiten oder mit Regeneratfasern. Ich habe mich dann ja einfach ganz viele Monate oder anderthalb Jahre habe ich mich dann mit der Materie beschäftigt, bin zu Messen gefahren, habe mit Wissenschaftlern von Unis gesprochen, einfach verschiedensten Leuten mal so ein bisschen Input geholt, auch viel Ablehnung erfahren, dass ich Sportkleidung aus nicht Plastik machen will, dass das überhaupt nicht funktioniert und dass wir doch bitte andere Sorgen haben auf der Welt. Und naja, und dann habe ich erstmal eine erste Kollektion gemacht aus Natur- und Regeneratfasern, Merino-Wolle und Tencel-Lyocell. Da habe ich dann eine Crowdfunding-Kampagne mitgemacht. Ich habe über Xing damals noch eine Modedesignerin in Hamburg gesucht, die habe ich dann gefunden und angeschrieben, die Lena, und die hat mir dann geholfen, mal so ein kleines Set zu gestalten. Dann habe ich quasi eine Crowdfunding-Kampagne gestartet und die ist gut angekommen. Und so wurde quasi aus einem Projekt dann Realität und dann auch ein kleines Startup im Grunde, wo wir dann halt weiter mit weiteren Produkten weitergemacht haben.
Cool. Und du sagtest jetzt Merino-Wolle und Tencel habt ihr am Anfang benutzt. Macht ihr damit immer noch weiter oder hat sich da jetzt was geändert, Qualität?
Nee, da arbeiten wir immer noch mit, aber wir haben für verschiedene Produkte und Teile der Produkte auch unterschiedliche andere Materialien noch ongeboardet. Das hat sich dann relativ schnell auch gezeigt, dass gerade beim Laufsport, was unser Core ist, also wir richten uns primär an LaufsportlerInnen aktuell. Da haben wir gemerkt, dass zum Beispiel im nassen Abrieb Tencel nicht die beste Faser ist. Und dass auch hundertprozentige Regeneratfaserprodukte, also was Tencel ist, dass die sich zum Beispiel nicht so gut für den Sport eignen im Hinblick auf die auf die Feuchtigkeitstransportmöglichkeiten, weil reines Tencel ist so eine Art, kannst du dir vorstellen, wie so ein Schwamm. Also es ist noch intensiver als Baumwolle oder Merinowolle. Und deswegen nutzen wir das als Beigabe, um unseren Produkten halt eine antibakterielle Eigenschaft mitzugeben und auch um zu kühlen, weil Tencel wunderbar kühlt. Und es ist halt eine Kreislauffaser, die super ist im ökologischen Footprint her. Ne?
Ja, also könnt ihr noch nicht ganz auch auf Mono-Qualitäten einfach die Kollektion umstellen. Also ihr müsst auch noch Mischfasern einsetzen wahrscheinlich, ne, um die Funktion trotzdem auch zu generieren. Also weil ich stelle es mir halt auch so vor, es ist ja schön, den nachhaltigen Aspekt oder die nachhaltigen Materialien einzusetzen, aber es muss natürlich auch funktionieren dann für die Zielgruppe, die das Produkt dann kauft.
Richtig, genau. Also wir haben ja zum einen neben der Ökologie haben wir natürlich die Funktionalität für den Sport und das muss auf jeden Fall funktionieren, aber dadurch, dass wir setzen ja auf den biologischen Kreislauf. Das heißt, unsere Ambition ist, dass wir Produkte konzipieren, die umweltsicher sind, die sich also am Ende im Worst-Case-Szenario quasi von selbst neutralisieren können, so kann man sagen, ne? Und deswegen ist die Thematik mit dem Monomaterial bei uns auch gar nicht so vorherrschend, weil wenn du sagst, dass ein Produkt für den biologischen Kreislauf gemacht ist und wir uns bei unseren Cradle-to-Cradle-Produkten auch um die Kompostierung im industriellen Rahmen dann kümmern später, dann geht es ja darum, dass alle Materialien für dieses Szenario konzipiert sind. Und ob die dann zusammen sind, ob das jetzt eine Naturfaser mit einem biologisch abbaubaren Polyester ist, das ist dann fein, weil sie beide für dieses Cradle-to-Cradle-Szenario optimiert wurden. Okay. Während wenn du eine Baumwolle mit einem konventionellen Polyamid mischt oder mit einem konventionellen Polyester, dann hast du natürlich das Problem, dass du eine eigentlich biologisch kreislauffähige Faser, nämlich die Biobaumwolle, jetzt mit einer chemischen Faser zusammengepackt hast, die nie im Leben sich biologisch abbauen wird. Von daher ist das gar nicht so unser Problem.
Gut, da setzt dann das Cradle-to-Cradle-Prinzip schon an.
Richtig.
Wir hatten zwar neulich ja schon die Folge mit EP über Cradle-to-Cradle, aber jetzt würde ich gerne genau aus deiner Sicht als Entwickler sozusagen, als Unternehmen, die Cradle-to-Cradle nutzen, mal von dir hören, wie ihr da so rangeht und wie dieses ganze System, weil ich finde, dass auch das ist sehr komplex von der Zertifizierung oder vom Standard her, wie ihr damit umgeht und was ihr so berücksichtigen müsst auch bei der Entwicklung.
Ja. Also dazu muss ich sagen, wir sind keine Materialentwickler. Das heißt, wir arbeiten mit Materialien, die es gibt im Markt und versuchen, diese Materialien entsprechend sinnhaft miteinander zu kombinieren, um coole Produkte daraus zu bauen. Es gibt halt viele Materialien und man muss mit kleinen Tests auf der Strickmaschine zum Beispiel einfach mal schauen, ob diese Materialien miteinander können. Also ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes biologisch abbaubares Polyester kann das zum Beispiel mit einem Cradle-to-Cradle-zertifizierten Elastan zusammen harmonieren. Funktioniert das? Oder funktioniert eine Merino-Wolle mit diesem Elastan? Wir sind auch auf die Schnauze gefallen. Manchmal funktioniert es auch nicht und dann ist es ärgerlich. Das ist dann einfach, man hat sich dann darauf versteift und dann klappt es doch nicht. Oder man sieht kleine Faserflug, nennt man das. Du kommst ja aus der Branche, dass man so kleine Schlieren im Stoff sieht, wo wir dann zum Beispiel auch sagen, ey, es ist cool, es ist trotzdem fein, das ist jetzt kein Problem, die Funktionalität ist dadurch nicht eingeschränkt. Aber das sind unsere Herausforderungen, quasi diese Materialien zu finden und dann diese miteinander zu kombinieren und zu testen. Das ist so unsere Welt. Und deswegen ist für uns tatsächlich auch die Zertifizierung gar nicht so die riesige Herausforderung, wenn die Materialien schon zertifiziert sind. Denn Cradle to Cradle ist quasi im Ursprung, im Kern eine Zertifizierung, die sich sehr stark auf das Chemische konzentriert. Das heißt, die gehen auf Molekülebene runter, nicht so wie GOTS oder andere Zertifizierungen, die einfach sagen, 30% Polyester erlauben wir und wir erlauben 70% Baumwolle. Und dann ist das okay, sondern die sagen, naja, was ist denn eigentlich in dem Polyester drin? Was ist denn eigentlich in den Chemikalien drin, die genutzt wurden, um das Polyester zu produzieren? Also quasi auf Molekularebene runterzugehen und zu gucken, was ist das für ein Kram, der da überhaupt auf unserer Haut landet am Ende? Und das ist, finde ich, auch das Spannende und Wichtige an dieser Diskussion. Und von daher haben wir damit am Ende nicht mehr so viel zu tun, weil wir die Materialitäten dann schon zertifiziert einkaufen.
Okay, also ihr schöpft sozusagen aus dem Pool, genau, ich glaube IPEA oder Quelle to Quelle, die haben einen Pool an Materialien, die schon getestet worden sind, und ihr sagt dann, okay, ich probiere das und das jetzt aus, wie das funktioniert, ja. Oder gut, das könnte noch passen, Zutaten wahrscheinlich dann auch, die ihr dann nutzen könnt, und könnt darauf basierend dann euer Quelle to Quelle Produkt dann entwickeln.
Ja, genau, richtig.
Okay, und was bedeutet für dich denn grundsätzlich, also du sagst es eben schon, genau, ihr folgt dem biologischen Kreislauf. Was bedeutet für dich sonst generell, ein kreislauffähiges Produkt zu entwickeln? Was sind so für dich so die, sag ich mal, die Kriterien, die auf jeden Fall so ein Produkt dann beinhalten muss?
Also wenn man von Kreislauf spricht, dann muss man ja irgendwie auch sagen können, es bleibt auch oder es funktioniert auch im Kreislauf. Und von daher ist, wenn wir jetzt mal sagen, wir nehmen T-Shirts aus AirPet, also aus recyceltem Polyester. Was passiert da eigentlich? Da passiert ja Folgendes, man hat viel Abfall, ein Großteil dieser Abfälle stammt ja auch nicht, der wurde nicht aus dem Ozean gefischt, ja, daraus könnte man in den meisten Fällen gar kein T-Shirt mehr machen, weil die Qualität des PETs gar nicht mehr passt, aber man nimmt quasi Abfälle aus einer anderen Branche. Die Textilbranche hat ihre eigenen Abfälle, kümmert sich aber nicht um die, sondern sie nimmt jetzt Abfälle aus einer anderen Branche, macht daraus eine Faser, produziert daraus ein T-Shirt und verkauft dieses T-Shirt an den Endkonsumenten. Der Endkonsument denkt jetzt, er hat ein Kreislaufprodukt gekauft, aber das T-Shirt wird nach dem Auftragen ja nicht wieder zu einem T-Shirt gemacht, weil die Hersteller die Sachen nicht zurückholen und die denken weiterhin linear. Also verkauft das Produkt und who cares? Was danach dann passiert, ist mir egal. Also wird im Grunde ein Kreislauf unterbrochen und man hat damit eine Sackgassenwirtschaft produziert. Denn Coca-Cola und Pepsi würden wahrscheinlich die Flaschen immer weiter zu Flaschen bauen, ja, aber in dem Falle unterbrechen wir den Kreislauf und rühmen uns mit etwas, was eigentlich uns nicht zusteht, wenn wir mal so sagen
würden. Ja, ja, ich verstehe, ja.
Wir geben also so ein bisschen die Verantwortung für unseren eigenen Müll geben wir ab, so in der Textilbranche, und sagen, ne, da reden die anderen drüber. Wir rühmen uns lieber damit, dass wir irgendwie Schildkröten auf unsere T-Shirts packen, weil wir 50 Kilometer vor der Küste PET sammeln. Also das ist keine Kreislaufwirtschaft in meinen Augen. In meinen Augen muss ein Produkt halt so konzipiert sein, dass es keinen Schaden anrichten kann später. Das ist so das Hauptkriterium. Und ich will jetzt nicht zu kompliziert werden, aber wir haben einfach eine Tatsache, die wir festhalten müssen. Wenn wir wissen, dass unsere Produkte in der Natur landen, in der Umwelt landen, was bei Textilien leider immer noch zu einem Großteil der Fall ist, dann muss doch die Branche sicherstellen, dass diese Produkte umweltsicher sind, also dass sie keinen Schaden anrichten können. Das müsste der mindeste Anspruch sein, wenn man weiß, dass die Klamotten in Afrika auf der Deponie landen oder halt schlimmer noch im Fluss, was häufig der Fall ist. So.
Ja.
Und dann ist für mich, wenn das Produkt dann umweltsicher ist, dann ist es biologisch kreislauffähig und es ist ein Kreislaufprodukt. Das ist das Erste. Und das Zweite wäre, wenn ich jetzt als Firma sicherstellen kann, dass ich ein Produkt zurückhole, zum Beispiel ein Autohersteller kann das sehr gut, weil diese Produkte relativ groß sind und relativ schwierig quasi auf einer Deponie einfach verschwinden können. Da kann ich ja aus dem Auto wieder ein neues Auto bauen, weil ich das zerlegen kann und ich kann das Aluminium und das Carbon und alles Mögliche auseinanderbauen, kann daraus neue Produkte bauen. Das ist für mich auch Kreislaufwirtschaft, weil ich sicherstellen kann, dass ich ihn schließe. Aber in ganz vielen Fällen, was wir heutzutage sehen, werden Kreisläufe einfach falsch verstanden und dann auch am Ende nicht geschlossen.
Eigentlich wäre es ja auch gut, diese beiden Kreisläufe halt auch miteinander fast zu verbinden.
100%,
also,
ja.
Ne? Also das wäre dann das Optimum da dran.
Ja, das wäre das Optimum, da wird auch dran gearbeitet. Ja, also wenn wir mit unseren Partnern sprechen, dann ist das natürlich so der heilige Gral, ne? Wenn man beides hat. Weil wir können am Ende bei Textilien heutzutage nicht garantieren, dass die Produkte zurückkommen. Dass die Textilien finden ihren Weg. Die Leute schmeißen es in Altkleidersammlungen. Du hast vorhin eine Firma aus Hamburg angesprochen, die Altkleider einsammelt. Dann geht das in einen Second-Hand-Kreislauf. Am Ende wird es doch wieder irgendwo in einen Container geschmissen. Die geben auf ihren Seiten an, 60-70% dieser Klamotten werden nach Afrika und Osteuropa verschifft. Ja, das können wir nicht kontrollieren und deswegen ist es so wichtig, dass diese Produkte halt für diese Worst-Case-Szenarien entsprechend auch konzipiert sind.
Also ihr habt jetzt auch schon mal darüber nachgedacht oder habt was im Petto bezüglich Rücknahmesysteme oder sowas oder auch Reparaturservice oder sowas ist ja auch eigentlich großes Thema gerade, was ich auch persönlich sehr gut finde, wenn das halt auch mehr wieder genutzt wird einfach. Ist auch, finde ich, so ein bisschen im Kommen wieder, aber ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen schwierig, weil der Endkonsument, die Endkonsumentin das da manchmal nicht versteht. Es ist halt auch noch teuer, manchmal zu reparieren, wenn du jetzt einen Reißverschluss oder sowas auswechseln lässt, dann sagen halt viele, ach, dann kaufe ich mir das Teil halt neu, was soll's. Ich glaube, da muss halt auch so das Mindset einfach noch mal ein bisschen geändert werden, ne?
Ja, voll. Ich glaube schon, dass das auch ein wichtiges Thema ist. Wir bieten halt Repair and Care an. Wenn Produkte einen Schaden haben von uns, dann nehmen wir die zurück, prüfen das. Wir arbeiten hier mit den Elbe-Werkstätten in Hamburg zusammen. Die haben auch eine Näherei und haben da nette Leute sitzen, die sich das dann anschauen und gucken, oh, kriegen wir das irgendwie hin. Und wenn das möglich ist, dann wird das repariert und zurückgeschickt. Wenn es nicht möglich ist, dann bieten wir dem Kunden halt an, für einen Discount ein neues Produkt zu kaufen. Und dann bieten wir halt für unsere Cradle-to-Cradle-zertifizierten Sachen an oder sagen wir, dass unsere Kunden uns das doch bitte am Ende zurückschicken. Weil wir uns dann halt um diese industrielle Kompostierung kümmern. Ja, wir haben einen Partner, mit dem wir die Produkte auch produzieren und der hat diesen Kreislauf so geschlossen, dass er diese Materialien dann auch am Ende in einem Bioreaktor entsprechend wieder zu Komposterde verarbeiten kann. Ne? Also da werden dann diese ganzen Sachen gesammelt, nicht nur von uns, sondern auch von anderen Herstellern, die auch auf den Kreislauf setzen. Und dann wird das alles zerhäckselt zu kleinen Stückchen. Und dann wird das mit anderer Biomasse in so einem Bioreaktor einfach beigemischt. Und dann findet dieser normale Ablauf statt, was man zum Beispiel ihr kennt vielleicht diese Biogasanlagen, die an der Autobahn manchmal stehen, wo dann Mais reingefeuert wird, ne? Da wird ja auch Methan am Anfang erstmal produziert, das wird dann zu Biogas, ja, und dann hat man damit Energie erzeugt. Und das ist in so einer Biokompostanlage nicht anders. Und dann hat man eigentlich mit dem Produkt, hat man dann erstmal Energie erzeugt am Ende wieder und man hat dann nachher reichhaltige Komposterde, die man wieder verkaufen kann und so schließt sich dann der biologische Kreislauf.
Ja, und sag mal, wo produziert ihr eigentlich?
Wir haben verschiedene Länder, in denen wir produzieren. Wir produzieren unsere Shorts, unsere Cradle-to-Cradle Shorts, die nähen wir in Polen. Wir arbeiten in Portugal, um unsere Oberteile zu fertigen. Für unser neues Produkt, was wir im Frühjahr nächsten Jahres vorstellen, das wird ein Cradle-to-Cradle zertifiziertes Sportshirt. Da werden wir in Europa produzieren, wahrscheinlich in Bosnien-Mazedonien. Das ist mit einer Firma zusammen hier aus Deutschland. Gestrickt wird in Deutschland, in Österreich und in Italien und Portugal. Also so in verschiedensten Ländern, aber wir versuchen halt die Ketten relativ gut beieinander zu lassen, ne?
Okay. Und die werden noch dann auch, die Produktionsstätten werden auch dann von Cradle to Cradle überprüft bezüglich sozialer Kriterien, oder? Ja. Damit seid ihr dann sozusagen da in der Hinsicht oder bei den Anforderungen dann über Cradle-to-Cradle auch abgedeckt, ne?
Genau. Also das ist so, dass wenn es ein Cradle-to-Cradle-zertifiziertes Produkt ist, dann könnt ihr euch das so vorstellen, dass man 5 Säulen hat, nachdem diese Zertifizierung stattfindet. EPEA GmbH, Partner von Dresden Sommer, ist so eine der Gesellschaften weltweit, die diese Zertifizierung vergeben. Die kommen dann mit einem und fahren dann zur Konfektionierung. Konfektionierung ist in der Fashion-Branche ja am Ende der letzte Schritt, ne? Also man produziert am Ende das Textil, das T-Shirt, die Hose. Das heißt, man näht also ein Produkt. Und dieser Schritt muss auch noch abgenommen werden. Denn auch dort finden noch verschiedene Arbeitsschritte statt. Und da werden 5 Dinge immer berücksichtigt bei jedem Schritt. Das erste ist Energie, also welche Energie fließt in die Wertschöpfung. Wasser, welches Wasser kommt rein in einen Prozess, welches Wasser geht raus. Dann haben wir die Kreislauffähigkeit. Ist bei diesem Produkt eine Kreislauffähigkeit gewährleistet? Dann haben wir das Thema Soziales. Also das heißt, die sozialen Bedingungen innerhalb der Wertschöpfungskette, also werden die Personen in der Näherei, bekommen die faire Gehälter, haben die Zugang zu Pausen, haben die faire Arbeitszeiten etc. Und das Letzte ist dann das Thema Materialgesundheit. Ja, das betrifft am Ende nicht mehr die Näherei, weil die Materialien ja schon produziert wurden. Aber du kannst dir mal als Beispiel, wenn wir ein T-Shirt bedrucken, dann wird üblicherweise in einer Druckerei ein Silikonspray auf das Textil aufgetragen, um es zu fixieren auf dem Drucktisch oder auch um den Druck nachher darauf zu fixieren. Das Silikon, das bleibt natürlich da drin und das trägt man dann noch auf der Haut, ne? Aber das dürfen wir dann zum Beispiel nicht. Also da müssen wir dann belegen und zeigen, dass in unserer Wertschöpfung dieses Spray dann nicht mehr verwendet wird, um dir mal ein Beispiel zu geben.
Ja. Und eine Alternative halt dann aufzeigen, die dann wahrscheinlich dann auch irgendwie vielleicht noch getestet, geprüft wird oder so.
Genau.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ja, häufig sind aber auch so viele Chemikalien dienen einfach dazu, um Arbeitsschritte einfacher zu machen. Mhm. Das ist mit diesen Sprays häufig auch so. Das ist ein Fixierspray, um das halt einfach, um den Arbeitsschritt schneller zu machen. Aber man kann es auch ohne schaffen. Also es ist halt häufig nicht notwendig. Ne? Es können auch viele Sachen einfach weggelassen werden.
Ja gut, das ist wahrscheinlich dann genau in der Fast-Fashion-Industrie halt, wo es schneller gehen muss, muss man das wahrscheinlich dann irgendwie einsetzen halt als in der Fair-Fashion-Industrie oder Slow-Fashion dann ja halt auch, wo einfach die Prozesse ein bisschen achtsamer, bewusster halt auch durchgezogen werden. Und da genau. Kann man sich dann auch eher mal wahrscheinlich dann Gedanken machen. Ne? Das ist ja halt dann immer der große Unterschied, den wir auch versuchen, hier auch zu kommunizieren und immer wieder darauf aufmerksam zu machen.
Ja, genau. Toll. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass wir das am Ende irgendwie anziehen, sondern die Person, die das dann ja auch macht.
Genau.
Wenn man sich mal vorstellt, und in einer großen Fertigung, da haben die Leute ja Arbeitsschritte, die sie jeden Tag machen. Immer die gleichen Arbeitsschritte. Und das 10 Stunden am Tag. Und wenn man sich vorstellt, da ist jemand, der sprüht 10 Stunden am Tag Silikonspray durch die Gegend und macht Absolut. Das ohne Maske, dann kann man sich ausrechnen, wie lange der das macht. Ne? Das einfach doof.
Doof ist noch glimpflich ausgedrückt, würde ich sagen.
Richtig. Ja.
Nee, auf jeden Fall, klar. Apropos Kommunikation, wie kommuniziert ihr an eure Zielgruppe oder an euren Kunden? Wie macht ihr denen dieses Thema halt auch einfach verständlich oder könnt sie davon überzeugen, dann vielleicht auch ein bisschen mehr für das Produkt auszugeben? Weil ich glaube, das ist halt auch mal ganz, ganz wichtig, halt das Storytelling mitzugeben. Mhm. Das würde mich auch nochmal interessieren, weil du ja eigentlich auch so halt aus dem Marketingbereich.
Ja, genau. Also ich würde mal sagen, das ist unsere größte Herausforderung. Die größte Herausforderung ist es, den Leuten das zu erklären, was wir eigentlich machen und warum das cool ist. Denn ich sage immer, am Ende für den Konsumenten oder die Konsumentin ist es ja ein unsichtbarer Vorteil, den sie einkaufen. Denn weder gesundheitlich habe ich sofort den Benefit, als auch vom Gewissen her habe ich, ne, also entweder ich kümmere mich, ich denke an solche Dinge und habe ein Bewusstsein für diesen gesamten Rattenschwanz von Produkten, der da dranhängt und auch für die Umwelt. Oder ich habe ihn halt nicht. Und wenn ich dieses Bewusstsein nicht habe, dann weiß ich auch nicht, warum ich jetzt irgendwie dieses Produkt kaufen soll, wenn ich mir doch auch die Nike-Hose kaufen kann. Und das ist so ein bisschen unser Problem. Wir sind mittlerweile auch so weit, dass wir sagen, naja, Cradle to Cradle darf gar nicht unser Entry Point sein in der Kommunikation. Das darf gar nicht das Erste sein, womit wir die Leute belästigen, weil man steigt dann sofort mit dem komplexesten der komplexen Sachen einfach ein in der Kommunikation und verliert die Leute. Wir müssen also andere Begehrlichkeiten schaffen für unsere Produkte, die Leute kennen. Optik, Funktionalität. Das ist das, was wir als Konsumenten und Konsumentinnen ja auch verstehen und im Social Media 0,5 Sekunden Zeitspanne quasi auch blicken können. Ne? Wenn das steht, ja. B2C-Shirt, Cradle-to-Cradle Certified, dann das kennt
man. Genau, was soll das?
Genau, dann geht der Daumen weiter.
Ja, aber schade. Ne? Also, aber gut, ja, man ist immer so, das sage ich auch mal, wir sind so in unserer Blase ja auch immer drin und denkt so, naja, gut, das muss doch mittlerweile jeder kennen, aber gut, klar, bei Cradle to Cradle, wie gesagt, das ist ja auch noch relativ neu, das ist ja noch bei vielen in den Anfangsstufen, von daher wahrscheinlich gar nicht so die schlechte Idee, nicht den Endverbraucher, die Endverbraucherin mit Facts gleich zu bombardieren,
nee, genau.
Langsam oder ihn langsam daran zu führen.
Ne? Ja, also was wir halt gut finden, ist das Thema E-Mail-Marketing. Beim E-Mail-Marketing, da kann man zu der Person einfach irgendwie eine Beziehung aufbauen und kann sich auch mal die Muße nehmen, der Person das zu erklären. Und das in kleinen Häppchen. Ja, also ich muss nicht gleich das volle Brett geben, sondern ich sage erstmal, hey, wir sind Dynamics, wir haben uns das und das Ziel gesetzt und wir haben hier ein paar coole Produkte. Und dann in den weiteren E-Mails kann man den Leuten auch mal in Ruhe erklären, was denn noch weiter dahinter steckt. Und die Leute haben auch die Möglichkeit, selbst ihren Weg irgendwie zu finden, ob sie das jetzt weiter lesen wollen oder nicht. Das heißt, wir drängen uns nicht auf, sondern wir überlassen das eigentlich der Person, ob sie es spannend findet oder nicht. Und setzen halt hier und da dann den Akzent und sagen, willst du wissen, was Cradle to Cradle eigentlich bedeutet? Klicke hier. So, und dann kommt eine nächste E-Mail. Und so, so haben wir halt gemerkt, dass es eigentlich ganz gut funktioniert.
Kennst du schon Yesango, The New Fair? Das ist unser Online-Shop für nachhaltige Produkte. Mit Yesango möchten wir nachhaltigen Brands eine weitere Plattform bieten, ihre Geschichte zu erzählen und dir wertvolle nachhaltige Produkte vorzustellen. Du findest neben Fair Fashion, nachhaltigen Schmuck, Schuhe auch innovative und kreative Home- und Lifestyle-Artikel. Wir legen sehr viel Wert auf Transparenz und daher ist es uns wichtig, dir die Marken und deren Produkte mit interessanten Informationen vorzustellen und dich somit bei deinem bewussten Konsum zu unterstützen. Das ein oder andere Brand hast du vielleicht auch schon einmal in einem Interview in meinem Podcast gehört. Schau doch einfach mal vorbei. Vielleicht findest du bei Yesango dein neues Lieblingsbrand. Den Link findest du in den Shownotes.
Ihr seid ja bis jetzt auch nur in Anführungsstrichen online verfügbar, ne? Oder habt ihr auch schon einen Shop oder seid ihr irgendwo im Einzelhandel auch schon offen?
Also wir sind jetzt in ersten stationären Geschäften vor Ort. In der Schweiz sind wir in einem Geschäft, wir sind in Hamburg in einem Geschäft, wir sind bei Hannover in einem Laden, in Bremen sind wir bald. Okay. Also es kommen so erste Läden, mit denen wir jetzt Gespräche führen und die auch schon unsere Sachen haben. Das ist aber noch in den Kinderschuhen, würde ich sagen.
Macht ihr da dann irgendwie vielleicht für die Ladenbesitzer separat oder extra Trainings oder Art Workshops, dass ihr die informiert und ein bisschen brieft und sagt, wenn jemand Interesse an unserem Produkt hat, müsst ihr das und das auf jeden Fall irgendwie sagen?
Also wir haben, auch das ist gerade so eine Lernphase. Wir haben am Anfang haben wir es blauäugig gemacht, haben denen das erklärt und dann dahingestellt und haben gemerkt, schwierig. Wir haben jetzt so kleine Pub-Aufsteller, die sich die Vertriebspersonen auf der Fläche dann quasi in die Hand nehmen kann und damit dann auch den Kunden beraten kann, weil all das, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, das kann natürlich sich nicht jeder dann sofort merken und das dann wiedergeben und da so in die Tiefe will ja auch keiner gehen. Da müssen dann klare Botschaften draufstehen. Das ist biologisch abbaubar. Ja, das da ist nicht so wichtig oder da ist nicht so schlimm, wenn das Secondhand nach Afrika geht, weil es löst sich auf. So einfach so ein paar einfache Dinge und dann so kann das Vertriebspersonal dann mit so einem Pappaufsteller, der dann immer auf den Regalen mit draufsteht, dann da arbeiten. Aber da sind wir noch echt in der Erfindungsphase und wollen da auch besser werden. Das erfordert halt ein bisschen mehr Ressourcen.
Klar, genau. Aber gut, das ist ja schon mal ein erster Schritt, also finde ich ja ganz gut, also wenn man es wirklich dann pragmatisch dann auch einfach rüberbringt, so dass der Endverbraucher, die Endverbraucherin es auch dann verstehen kann einfach, ne? Also mit einfachen Beispielen dann auch, dann muss da kein Fachexperte dann unbedingt
genau.
haben. Ne? Was glaubst du denn so, okay, ihr seid jetzt seit 2 Jahren, gibt es euch, aber du hast ja trotzdem wahrscheinlich irgendwie mal so ein bisschen verfolgt, Fair Fashion, Fast Fashion, was sich da so alles tut. Was ist so dein Empfinden? Wie hat sich so der Bereich, also nachhaltige Mode, in den letzten Jahren verändert? Was ist dir da so aufgefallen? Vor allem vielleicht auch als Privatperson, weiß ich, du hast ja vielleicht auch dein Einkaufsverhalten vielleicht ja auch dann geändert, seitdem du dich damit beschäftigst. Ja.
Also mein Einkaufsverhalten hat sich dahingehend verändert, dass ich eigentlich nur noch Ronamics trage. Und jetzt, wo ich jetzt sitze, sehe ich gerade, ich habe heute mal ein anderes Hemd an. Ich werde immer schon ausgelacht in meiner Familie und meinem Freundeskreis, dass ich eigentlich immer gleich aussehe. Aber das ist dann so. Ich habe also verschiedene Dinge, die ich beobachte. Ich glaube, dadurch, dass ich auch beratend in verschiedenen Branchen aktiv war und bin, ist das so, dass ich das Gefühl habe, dass die Fashion-Branche vor vielen Jahren sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat in den Medien, was natürlich durch verschiedene Events in Bangladesch und anderen Ländern irgendwie ausgelöst wurde, durch verschiedene Greenpeace-Studien ausgelöst wurde. Und so kam der Diskurs eigentlich ins Rollen in der Branche und dadurch ist dort sehr viel passiert. Deswegen glaube ich, im Kontext der gesamten Nachhaltigkeit, wenn man das so nennen will, ist die Fashion-Branche anderen Branchen um 5 bis 10 Jahre voraus, weil sie einfach ganz viele Themen schon kennt. Auch wenn sie noch nicht gut behandelt werden, sie kennen es. Das Bewusstsein ist da, sowohl bei den Konsumenten mittlerweile irgendwie ist das so gecheckt, dass da nicht alles cool ist und bei den Herstellern sowieso. Ich meine, wenn man heute auf eine Fashion-Messe geht, dann ist, glaube ich, das meistgeschriebenste Wort Nachhaltigkeit, Sustainability, Sustainable, we are the greenest of the green, wir retten Schildkröten und so weiter. Das ist schon mega das Thema in allen Sparten der Fashion-Branche. Ich glaube nur, dass verschiedene Themen sehr schnell aufgegriffen wurden und dann wieder aufgeblasen wurden und wir jetzt ein Stück weit manchmal die falsche Sau durchs Dorf treiben, wenn ich das mal so formulieren darf. Als eines der Beispiele würde ich jetzt einfach dieses AirPad mal nehmen, weil ich am Ende glaube, dass dadurch sogar noch mehr Virgin Plastik produziert wird. Denn wir, ja, nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir Konsumenten jetzt einfach dieses Gefühl haben, dass wir irgendwie was richtig Gutes tun, wenn wir das kaufen. Ne? Weil jetzt mit so Marketingmechanismen gearbeitet wird, wie eben den Schildkröten, wie den armen Menschen, die das Plastik sammeln, woraus wir als tolle Firma jetzt unseren Rucksack oder unser T-Shirt bauen. Da werden, glaube ich, uns Konsumenten Dinge suggeriert, die einfach nicht so richtig sind. Man nennt das auch Rebound-Effekt in der Fachsprache, ja, was am Ende etwas bezweckt, was wir eigentlich gar nicht bezwecken wollten, nämlich dass am Ende mehr gekauft wird. Und ich kaufe ja dann auch noch mehr Plastikflaschen, weil ich ja weiß, da wird dann noch ein T-Shirt draus gemacht. Also es ist doch alles total super und gut. Und ja, das ist so eine Bewegung, die ich nicht so mega gut finde, weil die Fashion-Branche sich ziemlich gut aus der eigenen Verantwortung gezogen hat. Weil man sich über die ganzen letzten Jahre nicht um den eigenen Müll gekümmert hat. Nur immer um, wir holen AirPads, dieses Polyester-Müllsammelthema, was am Ende aber bei einem Adidas irgendwie 0,05% ausmachte. Natürlich geht jetzt Nike und Adidas gehen ja jetzt voll drauf. Ich finde das beachtlich, was die da machen. Und die gehen jetzt halt zu 100% auf recyceltes Polyester. Wenn sie das schaffen, dass das wirklich aus garantiert guten Quellen kommt und dass sie es vielleicht sogar am Ende wieder zu einem T-Shirt machen, was so toll wäre, wenn sie das hinkriegen, dann ist das geil, ja, auch wenn das Mikroplastikproblem noch nicht gelöst ist, aber ja, insgesamt ist da viel, viel in den falschen Kanal gekommen, glaube ich.
Ja gut, da haben wir natürlich jetzt auch das Greenwashing-Problem. Ne? So in den letzten Monaten ist das auch immer mehr, finde ich, aufgepoppt, weil ich finde mit den Begriffen Nachhaltigkeit, Sustainability, Green, Eco, das sind ja alles keine geschützten Begriffe, die kann ja jeder benutzen und die sind so ein bisschen auch leider ausgelutscht mittlerweile, finde ich. Also weil das hier jeder überall drauf schreibt. Also deswegen muss man es eigentlich hinterfragen. Aber ich glaube, ich sag mal, die normalen KonsumentInnen, die haben da dann gar nicht den Bezug zu und lassen sich davon natürlich dann gerne blenden.
Ja, voll. Ich meine, es ist ja ist ja auch verständlich. Sie vertrauen uns
da.
Sie vertrauen dem, was da irgendwie draufsteht.
Genau.
Und sollte das ja eigentlich auch so sein, ne? dass das gut ist. Ich glaube, du und ich, wir leben halt in dieser Blase. Für uns ist das schon so abgedroschen und man denkt, ey, das ist doch alles schon gehört und kann doch alles nicht mehr passen. Aber ich glaube, für viele Autonormalverbraucher, die sich halt einfach auch völlig zu Recht überhaupt nicht mit der Thematik beschäftigen, für die ist das cool, wenn da eine Schildkröte drauf ist und dann hat man ein gutes Gefühl.
Absolut, genau. Und da kriegen wir nochmal den Bogen zu den ganzen Siegeln und Zertifikaten, die wir sonst noch haben. Du hattest du vorhin schon Gott erwähnt?
Gott, genau, ja.
Ne? Mhm. Genau, Gott zum Beispiel. Also finde ich auch halt für die KonsumentInnen mittlerweile schwierig. Oder es ist, da sagt man ja auch, diesen Wald vor Siegeln und Zertifizierung blickt ja auch keiner mehr durch, wenn man sich da nicht mit beschäftigt. Also grüner Knopf, ja, bin ich auch immer noch so ein bisschen hin und her gerissen, wie der behandelt wird. Da gibt es ja jetzt auch eine neue Version. Dadurch werden, glaube ich, dann nochmal die Anforderungen ein bisschen stärker und strenger. Aber letztendlich muss man sich da auch schlau lesen und kann man sich nicht einfach nur auf das Siegel verlassen, obwohl das eigentlich so gedacht war. Weiß ich, wie ist deine Meinung? Guckst du sonst noch, außer bei, wenn du Ronamics kaufst du ja vielleicht nochmal andere Sachen, guckst du da noch nach Siegeln oder Zertifikaten oder orientierst du dich da so ein bisschen nach?
Ja, schon, absolut. Also die Siegel, die man so kennt, ob das jetzt GOTS ist oder BlueSign, ja, die sind ja auch nicht einfach nur da, sondern sie haben ja schon noch eine Daseinsberechtigung und machen richtig viele coole Sachen. Ja. Also GOTS ist ein super Zertifikat. Wir nutzen das bei unseren Bio-Baumwoll-Produkten auch mit. Mhm. Natürlich habe ich dadurch, dass ich mich viel mit Cradle to Cradle beschäftigt habe, einfach so ein ganz anderes Bewusstsein für alles, was ich kaufe. Egal, ob das jetzt irgendwie die Himbeeren sind und da ist noch irgendwie eine Knisterfolie unten in der Packung mit drin oder dass ich auch mittlerweile der Meinung bin, wir dürfen Plastik überhaupt gar nicht so verteufeln, wie wir es mittlerweile tun, ja, weil wir diesen Wertstoff brauchen. Die Welt funktioniert ohne das aktuell einfach sehr schwierig. Von daher finde ich, haben die ihre Berechtigung, ja. Was ich aber noch mal irgendwie sagen möchte, ist, was doch cool wäre, wenn es etwas gäbe, was über alle Produktgruppen hinweg verständlich wäre. Das wäre so genial. Wenn ich im Supermarkt bin und an der Verpackung irgendwie was sehe, wenn ich im Kleidungsgeschäft bin und dort Klamotten kaufe, wenn ich mir ein Auto kaufe, wenn ich mir einen Schreibtisch kaufe, egal was, wenn es irgendwie eine Logik gäbe, die das alles durchdringt und für mich eine Klarheit schafft. Und ich finde, das Einzige, also ohne dass ich jetzt Werbung für Cradle to Cradle machen will, das Einzige, was das kann, ist Cradle to Cradle. Und ich glaube, das haben viele einfach noch nicht verstanden. Und deswegen finde ich auch das so beachtlich, was der Professor Braungart da geschaffen hat. Er hat nämlich eine Logik konzipiert, die sich an Materialitäten ausrichtet und an quasi Handlungsprämissen und Grundprinzipien für Produktdesign. Und das kann auf alles angewendet werden. Ja, also ein Cradle-to-Cradle-Gold-Produkt, das funktioniert für ein Auto, es funktioniert aber auch für ein T-Shirt. Und deswegen ist das universell einsetzbar. Und ich könnte mir vorstellen, wenn dieses Cradle-to-Cradle-Thema mehr Medienpräsenz bekäme und auch Marketingbudget, ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in 15, 25, 35 Jahren so eine Art Standard wird, der für alles verstanden werden kann und wo die Leute das einfach checken. Cradle-to-Cradle, Bronze bis Platinum, kann ich verstehen. Gold, Platinum ist super. Bronze, Silber, weiß ich, die Unternehmen arbeiten noch dran. Wenn ich Bock habe, kann ich nochmal nachlesen, wo die ihre Probleme haben, ob das für mich okay ist oder nicht. Ist eine super Logik. Aber das gibt es seit den 90ern. Es braucht Zeit, bis sowas im Markt ankommt.
Absolut. Stimmt, du hast recht, ja. Wenn ich jetzt die haben das ja für unterschiedliche Industriezweige und Branchen halt auch entwickelt. Ne? Du kannst es ja wirklich für unterschiedliche für Städteplanung ja auch irgendwie einsetzen. Also das ist ja wirklich sehr, sehr vielseitig.
Ja.
Ja, aber gut, aber das ist wahrscheinlich wie bei jeder Zertifizierung, bis die halt wirklich fruchtet. Ich meine, auch ein GOTS hat irgendwann angefangen und
Ja.
Irgendwann kennt man dieses weiße T-Shirt auf dem grünen Logo, aber genau, es dauert halt einfach. Und ich muss persönlich auch sagen, mich hat auch neulich die Anna von Epeja gefragt, wie ich das Produkt so an sich sehe, aber es fällt einem draußen halt noch nicht so wirklich stark auf, ne? Das ist es halt. Und
Ja.
das fehlt so ein bisschen dann, um den Bekanntheitsgrad dann auch wieder höher zu schrauben, auf jeden Fall.
Ja, genau.
Ja, aber trotzdem ein ganz spannender Ansatz eigentlich. Steffen, ich habe jetzt, glaube ich, auch schon meine letzte Frage.
Jawohl, es ist los.
Und zwar, was du oder was ihr für Pläne habt noch für die Zukunft? Wollt ihr irgendwie vielleicht irgendwelche Kooperationen machen? Wollt ihr eure Kollektion vielleicht irgendwie weiterentwickeln oder also ausbauen noch? Oder was habt ihr noch so in der Schublade irgendwie versteckt?
Ja, also wir sind gerade auf der Suche nach Partnern, um das Ganze ein bisschen größer zu denken. Partnern in Form von Kapital und auch inhaltlicher Unterstützung, strategischer Unterstützung, weil wir einfach noch sehr klein sind. Sonamix ist noch eine sehr kleine Firma. Wir sind jetzt gerade 3, 4 Leute, 3,5 Leute. So, das ist halt einfach. Wir sind sehr, sehr klein und wir würden gerne das größer denken und würden auch gerne aus dieser Läufernische rauskommen, weil wir einfach das Potenzial sehen, in Zukunft da irgendwie auch Impact zu erzeugen, Bewusstsein zu schaffen und halt am Ende dann irgendwie vielleicht eine gute Alternative irgendwie anbieten zu können, wo die Leute einfach das Vertrauen haben können, dass das cool ist. Ja, und deswegen wollen wir in andere Sportarten rein in Zukunft. Wir wollen andere Zielgruppen ansprechen. Wir wollen dann natürlich auch da entsprechend andere Produkte konzipieren. Wir wollen gerne auch mit Events sprechen, Großveranstaltungen, gerade im Laufsport. Ich weiß nicht, ob du das schon mal beobachtet hast, aber wenn du in Kopenhagen beim Marathon irgendwie an der Seite stehst, dann laufen irgendwie 25, 30.000 Menschen in einem T-Shirt aus Polyester an dir vorbei, die das T-Shirt Copenhagen Marathon 2021 irgendwie mit sich tragen. Und im nächsten Jahr stehen da eine 22 drauf und das hat eine andere Farbe. Und das sind riesige Müllmaschinen, weil diese Shirts, die zieht natürlich später keiner mehr an, weil die scheiße aussehen. Und deswegen kann man halt sagen, es gibt so viel Potenzial, um irgendwie gute Textilien in den Markt zu bringen, Sportveranstaltungen, Sportvereine. Es gibt einfach viele Möglichkeiten und wir wollen da uns da breiter aufstellen. Und dafür brauchen wir Ressourcen und deswegen suchen wir auch gerade Partner, um da besser angreifen zu können.
Ja, super. Dann können wir hiermit gleich mal einen Aufruf machen. Vielleicht ist ja jemand bei den HörerInnen mit dabei, der sagt, ah, Mensch, ich arbeite für dieses oder jenes Unternehmen und könnten euch da unterstützen. Also, die können euch dann auf jeden Fall kontaktieren.
Ja, das
Dann
wäre
hoffe ich, dass
klasse.
es auch klappt. Und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dann noch entwickeln werdet. Ich werde es weiterhin verfolgen, auf jeden Fall. Und du hast jetzt, glaube ich, dann auch noch eine Frage für mich.
Ja, genau. Und zwar, mich treibt gerade so ein bisschen dieses Thema Entsorgung von Textilien um. Und ich wollte mal dich fragen, weil du jetzt dich ja auch schon mit ganz vielen Leuten unterhalten hast, wie du denn zu diesem Thema stehst, der Altkleidersammelei in Deutschland oder in der westlichen Welt.
Auch zwiegespalten auf jeden Fall, ne? Also man darf, also ich finde, man darf es halt nicht ausnutzen, das Altkleider, sondern also das hat man, deswegen sind ja in Hamburg auch die ganzen Altkleidercontainer abgeschafft worden, weil da ja wirklich der letzte Schrott reingeworfen wurde, was noch nicht mal für Putzlappen umgewandelt werden konnte. Das finde ich natürlich ganz schlimm. Und es kommt darauf an, was damit halt dann gemacht wird. Das ist halt ja auch immer noch so ein bisschen in der Bearbeitung. Wie gesagt, wir hatten vorhin das Thema genau Monoqualitäten. Das kann ja noch nicht so ganz recycelt werden, obwohl ich heute gerade irgendwie was gelesen habe, dass da schon wieder Fortschritte gibt, dass man Mischqualität mit Polyester und Cotton, Baumwolle halt zukünftig wahrscheinlich doch besser recyceln kann. Also da sind sie ja auch durchaus in der Entwicklung dran. Ich bin ja auch immer noch ein Fan davon, halt wie gesagt, das wieder zu verwenden, zu parieren, also dass man es gar nicht irgendwie als Altkleidersammlung weggeben muss in dem Sinne, sondern dass es dann halt wirklich eins zu eins dann auch wiederverwertet wird.
Wie entsorgst du deine Kleidung, wenn die durch ist?
Ich habe tatsächlich beim Ordner tatsächlich Anfang Corona gesagt, so, jetzt schauen wir unseren Kleiderschrank durch. Ich dachte ja auch, dann wäre es nach 3 Monaten irgendwie vorbei. Die stehen tatsächlich immer noch hier, weil ich immer noch einen Kleidertausch eigentlich organisieren wollte mit Freundinnen und Freunden. Weil mein Mann hat dann auch gleich aussortiert. Sind wir noch nicht zugekommen, aber jetzt planen wir, warte mal, wann kommt die Folge? Nee, wir hatten dann jetzt eigentlich einen Pop-Up-Store, wenn die Folge kommt, mit unserem Online-Shop. Und da wollten wir halt eigentlich dann auch eine kleine Second-Hand-Ecke mit einbauen. Und wir überlegen tatsächlich auch, dass wir bei uns im Online-Shop eine Second-Hand-Abteilung machen. Erstmal dann mit unseren Sachen, aber dass wir dann vielleicht auch Freunden und Bekannten halt auch Sachen mit aufnehmen können und die dann wieder verkaufen können. Weil ich finde, es freuen sich andere viel drüber. Und wir haben tatsächlich bei uns im Haus, wir sind so eine 10-Wohnungshaus hier, 10 Wohnparteien. Wir haben unten eine Fensterbank. Da kannst du unter anderem Klamotten hinpacken oder Bücher zum Austauschen. Und es ist wirklich so ein bisschen wie Bermuda-Dreieck. Also es verschwindet alles irgendwie. Cool. Das freut mich dann immer total, wenn ich da auch mal Sachen noch wieder hinpacke. Und irgendjemand anderen mache ich damit glücklich, ja, der sich darüber freut. Ne? Also und ja, und ich gucke auch durchaus halt Secondhand-mäßig, was man nochmal wieder verwenden kann. Also mein Kaufverhalten hat sich auch tatsächlich in den letzten Jahren stark geändert, muss ich sagen. Und gut, dadurch, dass ich ja auch Darmschneiderin bin, kann ich natürlich auch vieles nochmal wieder reparieren oder irgendwie anpassen oder so. Und, also ich finde, es gibt da schon viele Möglichkeiten. Also die letzte Möglichkeit sollte es wirklich sein, es zu entsorgen, sei es spenden, also wie gesagt, verkaufen, tauschen.
Ja.
Das sind so viele Optionen. Klar, das ist aufwendig, das zu implementieren irgendwie dann auch, aber ich denke, da müsste man auch dran arbeiten.
Auf jeden Fall. Ja, spannend. Cool.
Okay, Steffen, dann bedanke ich mich. Das war super interessant, total gut. Und ich wünsche noch einen schönen Abend und genau, wir bleiben einfach in Kontakt.
Ganz vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
Und viel Erfolg noch weiterhin. Bis dann. Tschüss. Ciao.
Das war Fair Fashion Talk, der Podcast rund um das Thema nachhaltige Mode. Sportbekleidung ohne Mikroplastik, das geht. Andere und bessere Materialien sind hier die Lösung. Und wenn dann noch kreislauffähig gedacht wird, hat man auf jeden Fall schon einen großen Schritt in die richtige Richtung getan. Wenn du noch mehr über Cradle to Cradle erfahren möchtest, dann hör dir dazu Folge 37 an. Wenn dir diese Folge gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn du Fair Fashion Talk abonnierst, eine Bewertung hinterlässt und ihn in deinem Netzwerk teilst. Weitere Informationen findest du in den Shownotes und auf www.fairfashiontalk.de. Gerne kannst du mir auch deine Fragen und Anregungen zusenden. Ich freue mich über jede Art von Feedback. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist.